Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Melanie Longerich, guten Tag. Und das sind unsere Themen. Rheinland-Pfalz erleichtert die Zulassung von Solarpaneelen auf denkmalgeschützten Gebäuden. In Schleswig-Holstein will die schwarz-grüne Regierung auf kommunaler Ebene Bürgerentscheide erschweren. Und vor genau 90 Jahren wurde das KZ Dachau von den Nazis errichtet. Die Gedenkstätte heute leistet einen wichtigen Anteil an der Erinnerungsarbeit. Doch steht sie vor massiven finanziellen Problemen. Nur zuständig fühlt sich keiner. Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden sollen in Rheinland-Pfalz bald die Regel sein. Bislang hinkt das Bundesland nämlich in diesem Bereich anderen Bundesländern hinterher. Doch am Dienstag hat das für den Denkmalschutz zuständige Innenministerium eine neue Verwaltungsvorschrift zur Denkmalpflege veröffentlicht und damit die Zulassung für Solarpaneelen auf Dächern von Kulturdenkmalen erleichtert. Genau das fordert man im Rhein-Hunsrück-Kreis schon lange. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann ist hingefahren.
Dass die 200 Jahre alten Fachwerkhäuser und Höfe im Hunsrückdorf Neuerkirch so gut erhalten und gepflegt wirken, kommt nicht von ungefähr. Es hängt auch damit zusammen, dass der Rhein-Hunsrück-Kreis Vorreiter bei den erneuerbaren Energien ist, vor allem beim Thema Windkraft. Das erzählt Ortsbürgermeister Volker Wichter beim Rundgang durch die Denkmalzone, also den Teil des Dorfs, der als Flächendenkmal unter Schutz steht.
Das hat schon mit der Energiewende zu tun, auch mit den Windrädern. Es kommt ja immer wieder Geld in die Dörfer rein und das kann man investieren. Förderung, Außenfassade, Fenster, Türen, was wir ja machen, durch diese Energiesparrichtlinien. Da tun sich auch die Mitbürger wesentlich leichter, wenn sie da einen schönen, satten Zuschuss bekommen. Dann wird auch immer wieder saniert.
Zuschüsse bekommen Einwohner im Kreis auch, wenn sie Photovoltaikanlagen aufs Dach setzen. Allerdings, wer in einer Denkmalzone wohnt, bekam solch eine PV-Anlage bislang nicht genehmigt, auch nicht für ein neues Haus innerhalb des Flächendenkmals. Die Denkmalpflege machte kaum Ausnahmen. Mehr als 10 Jahre lang hat Frank-Michael Uhle, Architekt und Klimaschutzmanager des Rhein-Hunsrück-Kreises, versucht, das zu ändern. Denn
wir zahlen hier mit den Ortsgemeinden Privathaushalten 5.000 Euro Zuschuss für eine PV-Anlage mit Speicher. Diejenigen, die das haben, haben für die nächsten 20 Jahre 70% ihrer Haushaltsstromrechnung ausgeputzt.
Ungerecht fand Klimaschutzmanager Uhle, dass Bewohner von Baudenkmalen und Denkmalzonen von dieser Förderung ausgeschlossen waren. Doch nach den Nachbarländern Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen ermöglicht nun auch Rheinland-Pfalz mehr Photovoltaik auf denkmalgeschützten Dächern. Behördliche Devise ist jetzt, Solaranlagen sind in der Regel zu genehmigen und nur ausnahmsweise abzulehnen. Das heißt, auch Bewohner von Baudenkmalen können jetzt kommunale Zuschüsse für Solaranlagen bekommen und damit ihre Stromkosten drücken.
Die neue Richtlinie wird auch in Denkmalzonen Anwendung finden,
schreibt ein Sprecher des zuständigen Innenministeriums. Das heißt für das Hunsrückdorf Neuerkirch, dessen Ortskern Denkmalzone ist, das große Dach der sogenannten Kulturscheune kann energetisch genutzt werden. Gut so, findet der parteilose Bürgermeister.
Ja, für die Gemeinde, es wird hier dann wieder Strom sparen.
Und dem Museum in der historischen Scheune ermöglichen, das eingesparte Geld anderweitig auszugeben. Neuerkirch-Dachlandschaft aus schwarzem Schiefer, künftig verschandelt mit hellblauen Solarmodulen in silbrigen Alurahmen? Klimaschutzmanager Frank-Michael Uhle schüttelt den Kopf.
Also ich bin ja aus voller Leidenschaft Architekt. Mein Ziel ist auch, dass wir ästhetische Photovoltaikanlagen haben. Ich habe auf meinem Wohnhaus von 1929 eine Indachanlage in Schiefer eingedeckt. Die Nachbarn haben nach Wochen gefragt, wann dann endlich die Module kommen. Man sieht es nicht mehr.
Die Module sogenannter Indach-Solaranlagen ruhen nicht auf einem Montagegestell, sondern direkt auf der Dachhaut. Optisch verschmelzen die sogenannten integrierten Module deshalb mit dem historischen Dach. Schon 2011, als der Rhein-Hunsrück-Kreis den Europäischen Solarpreis gewann, drückten Schweizer Planer dem Kreis Klimaschutzmanager eine Broschüre in die Hand.
Mit denkmalgeschützten Scheunengebäuden aus dem 15. Jahrhundert wo solche Indachsysteme bereits verbaut wurden mit Segen des Schweizerischen Denkmalschutzes.
Mit Verspätung kommt die ästhetische Solarwende nun auch bei den 40.000 denkmalgeschützten Gebäuden in Rheinland-Pfalz an. Etwa 3% beträgt deren Anteil am Gesamtbestand. Ausgenommen bleiben Weltkulturerbebauten wie die römische Porta Nigra in Trier und der romanische Kaiserdom in Speyer. Doch im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal erwartet Klimaschutzmanager Uhle künftig deutlich mehr Genehmigungen für Photovoltaik, zum Beispiel für die Schieferdächer der Stadt Oberwesel im Rhein-Hunsrück-Kreis. Zumal sich in der benachbarten Eifel einer der großen europäischen Dachschieferproduzenten auf denkmalangepasste Solaranlagen spezialisiert hat. Aber auch für die Ziegeldächer pfälzischer Baudenkmale gibt es ästhetische Lösungen, zum Beispiel aus rotem Solarglas.
Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann über die Solarwende im Denkmalschutz in Rheinland-Pfalz. In Schleswig-Holstein steht bei der Sitzung des Landtags am Donnerstagvormittag ein ziemlich umstrittener Gesetzentwurf der schwarz-grünen Regierungskoalition auf der Tagesordnung. Der sieht unter anderem Änderungen bei Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene vor. Die Hürden für einen solchen Entscheid nämlich sollen künftig höher werden. Viele sehen dafür eigentlich keine Notwendigkeit und dazu noch ein schwieriges Signal für die direkte Demokratie. Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar mit der ganzen Geschichte.
Lars Harms ist sauer. Er sitzt der Fraktion des SSW vor, der Partei der dänischen und friesischen Minderheit in Schleswig-Holstein, und er versteht die Welt nicht mehr.
Ich habe mich gefragt, was die Grünen geritten hat, Bürgerrechte abschaffen zu wollen. Wir haben in den letzten, 20 Jahren immer Bürgerrechte gestärkt, ist immer bergauf gegangen. Und nun ist es zum ersten Mal, dass den Bürgern wieder Rechte weggenommen werden. Das hätte ich bei den Grünen nicht vermutet, aber ich musste mich eines Besseren belehren lassen.
Denn die Grünen haben mit ihrem Koalitionspartner CDU einen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht, der die Beteiligung der BürgerInnen nach Harms Ansicht stark einschränkt. Wer ein Bürgerbegehren anstrengen möchte, etwa um ein neues Gewerbegebiet in der Gemeinde zu verhindern oder auch einen Wind- oder Solarpark, der muss bald mehr Unterstützerunterschriften in kürzerer Zeit einsammeln. Bisher reichten in bestimmten Konstellationen schon 4% der EinwohnerInnen einer Gemeinde, um einen Bürgerentscheid zu erreichen. Ein Zeitlimit für das Sammeln dieser Unterschriften gab es bisher nicht. Bald müssen es 5% innerhalb von 3 Monaten sein. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag, Tobias Koch, erhofft sich dadurch, dass etwa Planungsverfahren beschleunigt werden.
Wir erleben eben auch Fälle, wo es durch Bürgerbegehren zu zeitlichen Verzögerungen kommt, wo eben nochmal Entscheidungen in Frage gestellt werden. Und nun ist das einfach der Bereich, den wir als Land selber regeln können. Vieles beim Thema Planungsbeschleunigung liegt auf Bundesebene. Können wir also nur indirekt darauf Einfluss nehmen. Aber die eine Ursache, die wir erkannt haben und wo es schon Beispiele für gibt, wo auch Bürgerbegehren für längere Planungsdauern sorgen, die können wir hier bei uns im Land regeln, deswegen packen wir diesen Bereich an.
In den Anhörungen im Rechtsausschuss gab es für das Gesetzesvorhaben der Regierungskoalition aber nur wenige Fürsprecher. Die kommunalen Spitzenverbände waren dafür, die meisten anderen befragten Verbände und Experten strikt dagegen. Darunter auch der Politikwissenschaftler Wilhelm Knelangen von der Uni Kiel. Er stellt sich die Frage, warum Schwarz-Grün die Rahmenbedingungen für kommunale Bürgerbegehren verändern möchte, und sieht eher ideologische Gründe.
Wenn man jetzt sagen würde, wir wollen einfach die Hürden für kommunale Bürgerbegehren erhöhen, weil wir der Ansicht sind, dass das nicht gut ist für die Demokratie auf gemeindlicher Ebene, dann würde ich sagen, okay, dafür habt ihr die Mehrheit, dann macht es doch einfach. Aber es wird halt hier begründet damit, dass viele Dinge behindert würden, verlangsamt werden. Da gibt es eigentlich keine wirkliche Evidenz dafür.
Der Verein Mehr Demokratie hat ausgewertet, dass in allen rund 1.100 Gemeinden Schleswig-Holsteins im Durchschnitt pro Jahr 17 Bürgerbegehren eingeleitet werden. Eine überschaubare Zahl. Die Landesvorsitzende des Vereins, Claudine Niert.
Und von diesen Bürgerbegehren kommen ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte überhaupt erst zu einem Entscheid. Wir sprechen eigentlich über eine Größenordnung, wo wir einfach sagen, das kann jetzt nicht das Problem sein. In den letzten 30 Jahren gab es in Schleswig-Holstein an die 590 Bürgerbegehren. Nur mal zum Vergleich, in einem sehr viel kürzeren Zeitraum in Bayern gibt es 4000 Bürgerbegehren.
Für Niert ist deshalb klar, dass die Landesregierung Bürgerbegehren künftig verhindern oder zumindest so weit einschränken will, dass sie fast gar nicht mehr stattfinden können. Denn gegen Gemeinderatsentscheidungen, die vor Ort mit 2/3 Mehrheit gefällt werden, sollen Bürgerentscheide künftig gar nicht mehr zulässig sein.
Und das ist natürlich schon ein deutliches Zeichen an die Bürgerschaft. Bitte lasst uns in der Gemeindepolitik alleine und meldet euch dort nicht zu Wort. Und das ist natürlich schon ein demokratisch in dieser Zeit schwieriges Signal. Schleswig-Holstein ist damit auch Vorreiter. Bundestrend ist tendenziell eher Ausbau der Rechte für die Bürger, gerade in dem kommunalen Bereich. Und da macht Schleswig-Holstein den Anfang und fängt an, was einzuschränken.
Politikwissenschaftler Wilhelm Knelangen sieht darin aber keine Gefahr für die direkte Demokratie in Schleswig-Holstein.
Zu sagen, dass hier direkte Demokratie bedroht sei, da muss ich sagen, dafür habe ich eigentlich keinen Hinweis. Das finde ich übertrieben. Aber wenn man diese Übertreibung vielleicht ein bisschen relativiert, dann bleibt natürlich schon über, dass es schwieriger gemacht wird, Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Und das ist ja offensichtlich auch die Absicht, die die gegenwärtige schwarz-grüne Koalition damit verfolgt.
Lars Harms vom Südschleswigschen Wählerverband SSW sieht durchaus eine Bedrohung für die direkte Demokratie. Deswegen behält sich seine Fraktion eine Normenkontrollklage gegen das neue Gesetz vor.
Man hat in den Anhörungen dazu durchaus auch vernehmen können, dass es namhafte Juristen gibt, die sagen, das ist nicht mit der Verfassung vereinbar, was dort beschlossen wird. Und vor dem Hintergrund sind wir ganz guter Dinge, dass wir das Ding noch wieder kippen können vielleicht.
Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar berichtete. Am 22. März 1933, also genau vor 90 Jahren, wurde in Dachau eines der ersten Konzentrationslager errichtet. Heute ist auf dem einstigen KZ-Gelände eine Gedenkstätte eingerichtet, die alljährlich von rund 1 Million Menschen aus aller Welt besucht wird. Zwar betonen Politikerinnen und Politiker an Gedenktagen stets, wie wichtig die Erinnerungsarbeit in Dachau sei, tatsächlich aber fühlt man sich in der Gedenkstätte schon seit Jahren in vielen Nöten wenig beachtet. Thies Maaßen.
Direkt vor den Toren Münchens, ihrer sogenannten Hauptstadt der Bewegung, errichteten die Nazis im März 1933 eines ihrer ersten Konzentrationslager auf dem Gelände der ehemaligen Pulver- und Munitionsfabrik in Dachau. 2 Tage zuvor hatte SS-Führer Heinrich Himmler den Bau des Lagers bei einer Pressekonferenz öffentlich angekündigt, erzählt Friedbert Mühldorfer von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes.
In allen wesentlichen Zeitungen in Bayern und auch in Deutschland wurde das entsprechend berichtet, sollte auch berichtet werden als Abschreckung. Dass ein Lager errichtet wird für 5000 Häftlinge, zwar kommunistische Häftlinge und dann auch Reichsbanner, also SPD, und sonstige marxistische Funktionäre.
Das Leid dieser ersten politischen Häftlinge ist heutzutage allerdings kaum noch im öffentlichen Bewusstsein, sagt Gabriele Hammermann, Leiterin der Gedenkstätte Dachau.
Das ist sowohl in der deutschen Öffentlichkeit als auch bei internationalen Besucherinnen und Besuchern, die in die Gedenkstätte kommen, das stellen wir immer wieder fest, so gut wie nicht bekannt. Diese ersten Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung sind, so kann man das heute, glaube ich, sagen, ein blinder Fleck in der Erinnerungskultur.
Die Gedenkstätte will das ändern. Auch deshalb hat sie schon vor Jahren ein Gesamtkonzept für eine Neugestaltung des ehemaligen KZ-Geländes vorgelegt. Außerdem stehen dringende Sanierungsarbeiten an. So sind etwa eine der nachgebauten Häftlingsbaracken und das einstige Krematorium bei Schneelast einsturzgefährdet. Der Freistaat hat zwar vor 3 Jahren 110 Millionen Euro für Gedenkstätten in Bayern zugesagt, doch in Dachau kommt keines der zahlreichen geplanten Projekte wirklich voran, kritisiert der 90-jährige KZ-Überlebende Ernst Grube.
Das ist ein Hin und Her und es ärgert uns furchtbar in der Lagergemeinschaft, dass nun diese notwendigen Gebäudeveränderungen und die Möglichkeit, hier neuen Raum zu schaffen, dass das so lange dauert.
Und nun hat auch noch das Staatsministerium für Kultur und Medien in Berlin ausgerechnet zum 90. Jahrestag der Errichtung des KZ Dachau einen millionenschweren Zuschussantrag aus Bayern abgelehnt. Dabei ging es um den Umbau der Barackennachbauten auf dem einstigen Appellplatz in moderne Lernorte. Doch aus Berlin heißt es nun, die Anträge aus Bayern seien in der eingereichten Form schlicht nicht förderungswürdig. Darauf habe man den Freistaat auch mehrfach in mündlicher und schriftlicher Form hingewiesen. Die Grünen im Bayerischen Landtag werfen der Staatsregierung in einem offenen Brief nun Stümperei vor. Die international bedeutsame KZ-Gedenkstätte sei sehenden Auges in eine Sackgasse katapultiert worden. Kultusministerium und Gedenkstättenstiftung widersprechen dem in einer gemeinsamen Erklärung vehement. Man habe im Gegensatz zur Bundesregierung stets offen und transparent kommuniziert. Die Ablehnung des Förderantrags durch den Bund sei nicht nachvollziehbar. Bei der Lagergemeinschaft Dachau, der Interessenvertretung der einstigen Häftlinge und ihrer Nachkommen, ist man fassungslos über den erneuten Stillstand. Der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Müller-Hohagen sagt:
Das Krematorium muss baulich gesichert werden. Ebenso der Leitenberg, dieser KZ-Friedhof, dass da nichts abrutscht. Und dann finden wir es sehr gut, was die Gedenkstätte da als Konzept entwickelt hat zur Ausstellungserweiterung. Und wir sind eben sprachlos darüber, dass es dann heißt, ja, Age, solche Mittel stehen ja überhaupt nicht zur Verfügung.
Dass die KZ-Gedenkstätte Dachau schon seit Jahren in der Sackgasse steckt, könnte auch daran liegen, dass es seit langem Unstimmigkeiten zwischen Gedenkstätte und der vorgesetzten Bayerischen Gedenkstättenstiftung gibt. Spätestens seit der Stiftungsdirektor, Landtagsvizepräsident Karl Freller von der CSU, vor 2 Jahren versuchte, seine Büroleiterin als neue Leiterin der pädagogischen Abteilung der Gedenkstätte durchzusetzen. Er scheiterte unter anderem am Widerstand der Belegschaft. Seither scheinen die Fronten verhärtet und jegliche Fortschritte bei der Neukonzeption der Gedenkstätte blockiert zu sein. Jürgen Müller-Hohagen von der Lagergemeinschaft Dachau sagt:
Es ist unübersichtlich, wer will jetzt was, oder alle wollen, aber sie wollen es in einer Weise, wo sich keiner so ganz deutlich positioniert. Und dann hängt es halt am Geld, das ist natürlich eine Realität, aber andererseits, wenn ein Wille da wäre, dann wird es auch vorangehen.
Bei Gedenkfeiern in Dachau beteuern Politiker aller Parteien gerne, wie wichtig die KZ-Gedenkstätte als Erinnerungs- und Lernort sei. Gerade in einer Zeit, da extrem rechte Ideologie und Antisemitismus wieder zunehmen. Fragt sich, wann den Worten auch Taten folgen.
Thies Maaßen berichtete. Zum 90. Jahrestag ist heute übrigens in Dachau eine Sonderausstellung über die frühen Konzentrationslager der Nazis eröffnet worden. Eine Ausstellung, die gemeinsam von 17 kleinen und großen deutschen Gedenkstätten entwickelt worden ist und in ganz Deutschland zu sehen ist. Unter anderem in Karlsruhe, Sachsenhausen, Wuppertal, Kaiserslautern, Frankenberg oder Berlin. Das war Deutschland heute und ich bin Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Tag.